Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel, guten Abend. Wie aus einem langweiligen Abendessen große Kunst werden kann, das hören Sie gleich hier in Kultur heute. Es geht um die neuesten Werke der Fotografin Candida Höfer in einer Ausstellung in Darmstadt. Und wir schauen nach Syrien, wo sich Buchverkäufer und Verleger über ihre neue Freiheit freuen. Jahrelang waren in Syrien viele Bücher verboten. Nach dem Sturz des Assad-Regimes dürfen sie jetzt wieder verkauft werden. Zuerst aber geht es heute um eine Top-Personalie im deutschen Kulturbetrieb. Die größte Kulturinstitution Deutschlands bekommt eine neue Präsidentin. Die Kunsthistorikerin Marion Ackermann übernimmt die Leitung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ab dem 1. Juni ist sie die oberste Chefin vieler wichtiger Museen in Berlin, darunter die auf der Museumsinsel. Außerdem gehören auch die Berliner Staatsbibliothek und weitere Institute und Archive zu ihrem neuen Reich. Eine riesige Institution also, diese Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die in der Vergangenheit gerne auch mal mit einem behäbigen Tanker verglichen wurde. Und aus genau diesem Grund wird sie jetzt auch reformiert. Heute Vormittag fand in Berlin die offizielle Amtsübergabe statt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat die neue Präsidentin Marion Ackermann begrüßt und ihren Vorgänger Hermann Patzinger verabschiedet. Thomas Fitzel war dabei.
Man kann ja ein quasi royales Amt wie das des Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Man kann es ausfüllen, man kann es erfüllen, man kann es auch übererfüllen. Sie aber, Herr Patzinger, Sie haben es zur Fülle an sich gemacht.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer bei der feierlichen Verabschiedung von Hermann Patzinger nach 17 Amtsjahren.
Sie waren über zwei Jahrzehnte eine Konstante dieser Institution, Ihr Richtung und Impulsgeber. Sie waren und sind ein großer Vitalist.
Hermann Patzinger brachte den schwerfälligen Tanker Stiftung Preußischer Kulturbesitz zum Laufen, wenn auch mit vielen Mühen und Kompromissen. Drei große Themen prägten seine Amtszeit: Bauen, Rückgabe und Reform. Ein Wissenschaftsgutachten hatte 2020 die Zerschlagung der Stiftung vorgeschlagen, der so höchst unterschiedlichen Einrichtungen angehören wie die staatlichen Museen oder die Staatsbibliothek. Stattdessen setzte Hermann Patzinger als Kompromiss eine größere Eigenständigkeit der Institutionen durch. Das Humboldt-Forum im rekonstruierten Berliner Schloss sowie das wiederaufgebaute Neue Museum, wo heute die Feier stattfinden konnte, und die James-Simon-Galerie wurden in seiner Amtszeit fertiggestellt. Als wichtigstes Vorhaben entsteht derzeit als Neubau das Museum der Moderne, ein Bau, der von der Stiftung in dieser Form nie gewollt war. Hier konnte sich Patzinger aber nicht gegen die Politik durchsetzen. Hinzu kommt das Jahrhundertprojekt Sanierung Pergamonmuseum. Zu einer der wichtigsten Diskussionen des letzten Jahrzehnts wurde die Rückgabe von Raubgut aus der Kolonialzeit. Dazu Hermann Patzinger im Gespräch.
Dass wir jetzt doch aber mit Rückgaben, mit Kooperationen, aber vor allem doch so viel an Zusammenarbeit im globalen Süden in Gang gebracht haben, dass sich der Charakter der Museen tiefgreifend verändert hat, das finde ich einfach gut. Und solche Dinge, das ist mir einfach wichtig und da bin ich glücklich, dass wir das so vorangebracht haben.
Man reagierte erst langsam und mit Verspätung, dann aber doch sehr entschieden mit der Rückgabe der prächtigen Benin-Bronzen. Oftmals lautlos und somit vorbildlich agierte die Stiftung beim Thema Rückgabe von während der NS-Zeit geraubten jüdischen Besitzes. Marion Ackermann wird es daher in vielem leichter haben, erbt dennoch auch einige Problembaustellen. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer:
Ihr Wissen, Ihre Erfahrung, Ihre Kreativität und Durchsetzungskraft, die werden Sie hier brauchen, werden die SPK eine gute Zukunft führen, da bin ich mir sicher. Und Sie auch, das wird in den nächsten Jahren vielleicht wichtiger als in den vergangenen, international sichtbarer und konkurrenzfähiger machen.
Mehr Sichtbarkeit scheiterte in der Vergangenheit oft auch an der strukturellen Unterfinanzierung der Stiftung, aber nicht nur. Es braucht auch neue Ideen. Hier ist dann die Kunsthistorikerin und erfolgreiche Ausstellungsmacherin Marion Ackermann vielleicht zur rechten Zeit am rechten Ort angekommen.
Thomas Fitzel über die Amtsübergabe von Hermann Patzinger an Marion Ackermann, die neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und hier bei mir im Studio ist jetzt unser Chefreporter Kultur, Stefan Koldehoff. 17 Jahre, Stefan, stand Hermann Patzinger an der Spitze dieser riesigen Kulturinstitution. Das muss man wahrscheinlich schon als eine Ära bezeichnen, die da jetzt zu Ende geht. Hat Patzinger es in dieser Zeit geschafft, die Stiftung so zu modernisieren, wie es nötig wäre?
Das hat er an vielen Punkten sicherlich geschafft. Wir haben es ja gerade gerade schon gehört, das manifestiert sich zum Teil in Neubauten oder Umbauten, 14 Stück an der Zahl, aber auch an Sammlungen, die er dazu gewinnen konnte für die Berliner Museen, die Fleck Collection beispielsweise oder ein großes Beuys-Konvolut aus der Sammlung Marx. Was ihm, glaube ich, noch nicht gelungen ist, das muss sich jetzt erst zeigen, ob das neue Gesetz, das Ende vergangenen Jahres, ganz knapp vor Jahreswechsel verabschiedet worden ist, ob das das leisten kann, ist die innere Reform. Also die Frage, können die einzelnen Institutionen unter dem Dach der Stiftung selbstbewusster, aber auch selbstständiger agieren und gibt tatsächlich, und das wird so sein, das ist im Gesetz festgeschrieben, gibt die Präsidentin, die es demnächst ist, Macht ab.
Das wird dann natürlich auch eine große Aufgabe sein für Sie in den nächsten Jahren, das alles umzusetzen. Aber bleiben wir noch einen kleinen Moment bei Partzinger, weil es gab ja schon so ein paar Punkte, wo ihm auch immer mal wieder vorgeworfen wurde, doch eher ein Bremser zu sein. Also zum Beispiel bei der Aufarbeitung der Kolonialzeit und der Rückgabe von kolonialer Raubkunst. Da scheint er selbst eigentlich mit seiner Bilanz ganz zufrieden zu sein. Klang jetzt jedenfalls gerade so. Wie siehst du das?
Es hat tatsächlich an verschiedenen Punkten ein bisschen gedauert. Also wenn man sieht, dass erst 2008, also 10 Jahre nach der internationalen Vereinbarung mit NS-Raubkunst transparent umzugehen, entsprechende Stellen in Berlin geschaffen wurden, dann ist das so eine Stelle, an der es sehr, sehr lange gedauert hat. Ob Partzinger, ähnlich wie bei der Kolonialaufarbeitung, wo Berlin heute wirklich gut dasteht, nicht zuletzt durch die bedingungslose Rückgabe der Benin-Bronzen, ob es da schneller hätte gehen können. Man muss auch immer sehen, es ist eine Stiftung, zu der nicht nur der Bund, sondern 16 Bundesländer bislang beitragen, die alle zustimmen müssen, wenn es um solche grundsätzlichen Entscheidungen geht. Und das hat, glaube ich, auch viel gebremst in letzter Zeit, wird sich aber nach dem neuen Gesetz jetzt auch ändern.
Was sind große Herausforderungen, die jetzt auf die neue Präsidentin zukommen könnten? Also zum Beispiel wird der SPK ja häufiger vorgeworfen, dass sie im Bereich Bildung und Vermittlung hinterher hinkt. Trauen Sie Marion Ackermann zu, dass sie da aufholt?
Ja, das tue ich, weil sie da schon in Dresden gezeigt hat, dass sie das gut kann. Und das ist tatsächlich ein ganz zentrales Thema, weil sich die Rolle von Museum, also weg vom Kulturpalast hin zu einer Öffnung zur bürgerlichen Gesellschaft, ganz radikal in den letzten Jahren auch durch politische Rahmenbedingungen verändert hat. Das wird sie leisten müssen, das traue ich ihr aber auch zu. Digitalisierung ist wie überall in Deutschland ein großes Thema, auch bei den Museen. Das Thema Ökologie wird sie angehen müssen, gerade beim Museum der Moderne, also das Claudia Roth da auf dem Hof symbolisch Bäumchen gepflanzt hat, die am nächsten Tag alle schon wieder umgefallen waren. Das reicht nicht, da muss mehr geschehen, auch im Hinblick auf Leihverkehr und ökologische Fußabdrücke im internationalen Museumsbetrieb. Sicherheit ist ein neues Thema, nicht nur in den Museen selbst, sondern auch da wieder durch die weltpolitische Lage, was ist mit Angriffen auf Museumsgegenstände, aber auch mit politischen Äußerungen in Museen. Also da kommt schon einiges auf sie zu. Sie wird da nicht die Hände in den Schoß legen können. Und ich bin auch nicht sicher, wie viel sie selbst kuratieren wird können, wie es gerade anklang. Denn sie ist die Managerin wirklich eines riesigen Betriebs.
Ja, das Museum der Moderne hast du gerade angesprochen. Das wird ein wichtiger Meilenstein sein in ihrer Amtszeit, die Eröffnung dieses neuen Museums am Kulturforum am Potsdamer Platz, das da gerade gebaut wird. Und du hast es gerade schon erwähnt, es gab und gibt eben auch viel Kritik an diesem Museum. Wird Marion Ackermann das schaffen, auch die Kritiker von diesem Museum zu überzeugen?
Das glaube ich schon, auch wenn die architektonischen Rahmenbedingungen schon festgelegt sind. Ich glaube, dass sie da mit inhaltlichen Konzepten wird letztlich überzeugen können. Und es muss ihr gelingen, was Hermann Partzinger beim Humboldt-Forum nicht gelungen ist, sondern sie muss wirklich eine Einbindung in die Stiftung, sie muss Synergien schaffen, sie muss gucken, dass man da zusammenarbeitet, damit nicht das passiert, was Hermann Partzinger gerade bei seiner Verabschiedung nochmal gesagt hat zum Thema Humboldt-Forum. Immer noch eine eigene Stiftung, die jetzt allerdings in die große Stiftung nach dem neuen Gesetz eingehen könnte. Organisatorische, inhaltliche Reibungsverluste, hat er gesagt, Zuständigkeitsgerangel, dysfunktionale Strukturen, lange Entscheidungswege. Das wird letztlich das sein, an dem alle Marion Ackermann messen werden, wenn sie irgendwann mal, wie heute, Hermann Partzinger das Amt wieder abgibt.
Marion Ackermann ist die erste Frau auf diesem Posten und neu ist auch, dass sie dieses Amt nur für eine begrenzte Zeit ausüben darf, also nicht wie bei ihren Vorgängern, man wird berufen und dann bleibt man 10, 20 Jahre bis zur Rente da. Ist auch das ein Schritt in die richtige Richtung?
Ja, ich glaube schon, denn es gab natürlich bei den einzelnen Häusern schon auch Unzufriedenheiten mit Hermann Partzinger, aber auch mit seinem Vorgänger, mit den Strukturen. Die werden sich jetzt konkreter formulieren lassen und die werden auch konkreter adressierbar sein, weil man weiß, wenn die neue Chefin das nicht wenigstens ansatzweise mit uns diskutiert, was sie da so vorhat, dann können wir auch gucken, dass sie vielleicht nicht so ganz lange die neue Chefin bleibt. Das hat, glaube ich, im Moment niemand vor. Aber sie hat tatsächlich weniger Macht als ihr Vorgänger. Sie hat ein Gremium an der Seite, das mit ihr zusammen entscheidet, wohin der Weg gehen wird. Da ist sie zwar richtungsweisend und darf natürlich auch Wege vorgeben, aber es ist demokratischer geworden mit dem heutigen Tag.
Stefan Koldehoff, Chefreporter Kultur des Deutschlandfunks, über die neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ab dem 1. Juni steht Marion Ackermann an der Spitze der größten deutschen Kulturinstitution. Stefan, vielen Dank. Im Museum interessiert uns in der Regel die Kunst, die an den Wänden hängt. Im Theater das, was vorne auf der Bühne gespielt wird. Und in die Bibliothek gehen die meisten Menschen vor allem wegen der Bücher, die in den Regalen stehen. Bei der Fotografin Candida Höfer ist das anders. Wenn sie mit ihrer Kamera ein Museum, ein Theater oder eine Bibliothek betritt, dann interessiert sie sich vor allem für die Architektur dieser Orte. Seit über einem halben Jahrhundert fotografiert Candida Höfer Räume der Kultur und der Begegnung. Von der Deutschen Oper am Rhein über die Französische Nationalbibliothek in Paris bis zum Hamburger Zoo. Mein Kollege Rudolf Schmitz hat die Fotos von Candida Höfer jetzt im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt gesehen. In einer Ausstellung, die auch einiges über die Künstlerin selbst verrät und über ihre Arbeitsweise.
Wie mag sich Candida Höfer wohl fühlen, wenn sie ganz allein im Teatro Mercandante von Neapel ihr Stativ aufbaut, um dieses prachtvolle königliche Opernhaus mit seinen rot ausgekleideten Rängen, seinem Deckenfresko, seinen aufglühenden Lichtern an den Logenpfeilern zu fotografieren? In einem Filmporträt gibt sich die Künstlerin gewohnt nüchtern.
Ich fühle mich auch privilegiert, in diesen Räumen zu fotografieren, zu einer Zeit, wo es eben nicht überfüllt ist und wo man auch den Raum als solche wahrnehmen kann.
Und ganz demokratisch gibt sie das Privileg an die Betrachter weiter. Denn diese Porträts von Theatern, Museen, Opernhäusern, Bibliotheken erlauben auch uns eine Entdeckungsreise zu den Orten der Hochkultur. In der alten französischen Nationalbibliothek, gebaut in der Jugendstiltradition der Jahrhundertwende, erkennen wir plötzlich, dass dies ein Weltausstellungspavillon der Bücher und Druckerzeugnisse ist. Dass die Landschaftsmalerei in den halbkreisförmigen Wandausschnitten paradiesischen Idealzustand suggeriert. Und auch wenn es sich um moderne Architektur wie die Rotterdamer Kunsthalle von Rem Koolhaas handelt, weiß Candida Höfer der Kargheit erstaunliche Reize zu entlocken. Denn die Aufreihung banaler, farbiger Plastikstühle im Vortragsraum wirkt in dieser Fotografie geradezu anrührend erwartungsvoll. Die Abwesenheit der Menschen in solchen Bildern beschwört seltsamerweise ihre Präsenz umso dringlicher. Auch für diesen Effekt hat die Künstlerin eine einfache Erklärung.
Bei mir ist es auch so, dass ich nicht gerne so dirigiere. Und als ich das dann ausprobiert habe ohne Menschen, es fiel mir einfach auch viel leichter.
Die Serie der Zoologischen Gärten, Anfang der 1990er Jahre entstanden, wirkt in dieser Ausstellung wie eine ohne Menschen-Pointe. Da gibt es Pinguine, die geradewegs von den Betrachtern wegmarschieren, ihnen den Rücken zudrehen. Und drei Elefanten im Zoologischen Garten Hamburg in ihren Boxen erscheinen durch die schräg ins Bild ragenden Trennwände aus Beton wie Geschöpfe, die in Aktenordnern gefangen sind. Eine weitere überraschende Pointe dieser Ausstellung sind die neuesten Fotografien von an weißen Decken platzierten Beleuchtungskörpern. Martin Faas, Direktor des Landesmuseums Darmstadt.
Ich war sehr überrascht, als ich diese Serie zum ersten Mal sah und dachte, wow, sehr reduziert, sehr einfach, sehr minimalistisch, konzentriert auf Ruheglühbirnen oder Beleuchtungskörper, die aus einer Kombination aus Kleiderbügeln, Gaffertape oder anderen Hilfsmitteln gestaltet sind, so wie wir es manchmal von provisorischen Baustellen kennen.
Ist das nun als selbstironischer Abgesang auf das Faible für architektonische Pracht und Schönheit vergangener Jahrhunderte zu werten? Spöttische Anerkennung einer Gegenwart, die nur noch vor sich hin wurstelt? Auch da schiebt Candida Höfer dem Eifer ihrer Interpreten einen Riegel vor. Sie habe sich beim Essen dermaßen gelangweilt, dass sich ihr Blick nun mal auf die Zimmerdecke richtete. Museumsdirektor Martin Faas jedenfalls scheint zu hoffen, dass die Fotografin ihre Neigung zu solchen Institutionen, die das kulturelle Gedächtnis der Menschen bewahren, treu bleibt.
Unser Museum macht eine Zeitdimension auf, die wir in ähnlicher Weise auch in den Fotografien von Candida Höfer wiederfinden. Denn wir haben ganz viele solcher historistischer Räume, monumentaler Räume, die der Architekt Alfred Messel zwischen 1896 und 1906 gebaut hat. Ein Barocksaal, eine Eingangshalle, die die palladianische Architektur feiert. Räume, die ideal als Motive für die Fotografie von Candida Höfer geeignet werden.
Ob Candida Höfer diesen leisen Appell wahrgenommen hat, entzieht sich leider unserer Kenntnis. Aber dass die gut pointierte Werkschau im Darmstädter Landesmuseum am richtigen Platz ist, daran besteht kein Zweifel.
Neuer Blick auf alte Räume. Fotografien von Candida Höfer im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Für uns gesehen von Rudolf Schmitz. Ein antiker griechischer Tempel, gebaut nicht aus Stein, sondern aus verbotenen Büchern. Dieser Tempel stand vor einigen Jahren mitten in Kassel. Er war das größte Kunstwerk der vorletzten Documenta, erbaut von der argentinischen Künstlerin Marta Minujín. Zehntausende verbotene Bücher hat sie für dieses Kunstwerk gesammelt. Der sogenannte Parthenon der Bücher hat damals sehr eindrücklich vor Augen geführt, dass die Freiheit des Wortes und der Literatur keine Selbstverständlichkeit ist, sondern eine Ausnahme. Jedenfalls, wenn man es weltweit und über die Jahrhunderte hinweg betrachtet. Auch in Syrien waren in den letzten Jahren während des Assad-Regimes viele Bücher verboten. Nachdem das Regime vor einem halben Jahr gestürzt wurde, dürfen sie jetzt aber wieder verkauft werden. Nina Amin hat mit syrischen Buchverkäufern und Verlegern über ihre neue Freiheit gesprochen.
Ratgeber, Liebesromane oder politische Bücher. An den Freiluft-Bücherständen auf Damaskusstraßen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das war nicht immer so. Radwan Jabali wischt den Staub von den Covern. Seit 25 Jahren verkauft er Bücher auf der Straße. Nur in den Kriegsjahren nach 2011 baute er seinen Stand für ein paar Jahre ab. Jetzt, sagt der Bücherverkäufer, bietet er erstmals offen Werke zum Verkauf an, die während des Assad-Regimes verboten waren.
Jedes intellektuelle Buch, in dem ein kritisches Wort über die Partei, über die Regierung stand, wurde verboten. Und wer es verkaufte, bekam Probleme. Das war schlimmer als Drogen oder Waffen zu verkaufen.
Damals war es lebensgefährlich, Bücher ins Land zu schmuggeln, bestätigt Wahid Tadja, Pressesprecher des Verlags Dar el-Fikr, was auf Deutsch so viel heißt wie Haus des Denkens.
Ich habe zum Beispiel das Buch Die Muschel eingeschmuggelt. Es erzählt von einem syrischen Gefängnis. Wenn sie es bei mir gefunden hätten, hätten sie mich direkt ins Zednaya-Gefängnis gebracht.
Zehntausende verbotene Bücher gab es unter Assad, erzählt der Verlagsmann Tadja. Vor dem Buchdruck wurde jede Druckfahne, ob literarisches Werk, religiöse Schrift oder politisches Buch, vom jeweiligen Ministerium kontrolliert und zensiert.
Heute fühlen wir uns zum ersten Mal frei, jedes Buch zu importieren, zu drucken, zu verkaufen und auszustellen.
Für Tadja, der in Frankreich studiert hat und dessen Frau und Töchter, wie er betont, keine Kopftücher tragen, gibt es aber eine Grenze.
Wir zum Beispiel als Verlag drucken keine erotischen Bücher oder solche, die gegen bestimmte gesellschaftliche Werte verstoßen.
Das sei aber Verlagslinie, keine staatliche Vorgabe. Was manche für unangemessene Erotik, Verstoß gegen Werte halten, ist für Rula Sulaiman von der Sawaya Art Gallery schlicht künstlerische Freiheit. Seit 6 Jahren bringt sie Menschen in ihrer Galerie zusammen. Regelmäßig organisiert sie Kulturabende und eröffnet neue Ausstellungen.
I believe that culture and art can make a change and they are a common language between all the people.
Kultur und Kunst als gemeinsame Sprache der Menschen. Daran glaubt die junge Galeristin. In ihrer Altbauwohnung in einem christlichen Viertel in Damaskus findet man Skulpturen, Aktmalerei, moderne Kunst. Der neuen islamistisch geprägten Übergangsregierung traut sie nicht.
A guy from HTS came to me and said that you are not allowed to make sculptures because it's haram.
Skulpturen seien verboten, also haram im Sinne der religiösen Vorschriften, hat der HTS-Mann ihr bei seinem Galeriebesuch gesagt. Nach seinem Besuch habe sie Angst bekommen.
Ich habe es hier mit Dschihadisten zu tun. Wer wird mich beschützen, wenn so jemand in die Galerie kommt und anfängt, alles zu zerschlagen und die Kunstwerke niederzubrennen? Niemand. Sie werden sagen, dass es die Tat eines Einzelnen war.
Dabei denkt die Alawitin auch an die Massaker Anfang März. Milizen, die der neuen syrischen Regierung nahestehen, haben in der Küstenregion gezielt Angehörige der alawitischen Minderheit getötet. Und das, obwohl Übergangspräsident al-Sharaa versprochen hat, alle Minderheiten zu schützen. Rula Suleiman denkt darüber nach, Syrien zu verlassen, auch wenn ihre Galerie eine feste Institution ist. In der Hauptstadt sei es vielleicht sicher, sagt die Galeristin, weil die Welt auf Syrien schaut und die neue Regierung für den Wiederaufbau auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen ist. Aber
Damascus now is a bubble. I don't know when the bubble boom.
Damaskus ist eine Blase. Niemand weiß, wann diese Blase platzen wird.
In Syrien dürfen Bücher, die jahrelang verboten waren, wieder verkauft werden. Trotzdem trauen längst nicht alle Syrerinnen und Syrer den neuen islamistischen Machthabern. Und in den Kulturmeldungen mit Susanne Durweg geht es zuerst um die umstrittene Kunstsammlung eines früheren Waffenherstellers.
Seit die Sammlung Emil Bürle vor 4 Jahren in einen eigens errichteten Neubau des Kunsthaus Zürich zog, gibt es Ärger um die Werke. Der ehemalige Waffenlieferant Bürle habe sich während der NS-Zeit am Elend jüdischer Flüchtlinge bereichert und die Werke zu extrem günstigen Preisen erworben, so die Vorwürfe. Nun hat die Zürcher Kunstgesellschaft gemeinsam mit der Bürle-Stiftung weitere Schritte beschlossen, um die Herkunft der Bilder einwandfrei benennen zu können. In einem auf 5 Jahre angelegten Projekt soll die Provenienz erforscht werden. Sollten die Untersuchungen ergeben, dass Besitzer ihre Werke im Zusammenhang mit NS-Verfolgung verkaufen mussten, dann strebt man mit den Erben eine faire und gerechte Lösung an, heißt es. Außerdem soll in einem neuen Ausstellungskonzept angemessen auf die Herkunft der Bilder und das Leid der ehemaligen Besitzer hingewiesen werden. Finanziert werden soll die Forschung unter anderem mit öffentlichen Geldern. Die Literaturnobelpreisträger Annie Ernaux und Jean-Marie Gustave Leclisiot sowie zahlreiche SchriftstellerInnen, die mit dem wichtigen Prix Goncourt ausgezeichnet worden sind, prangern in einem Schreiben den Völkermord in Gaza an. Etwa 300 frankophone Schriftsteller formulieren dezidiert, dass sie das israelische Vorgehen in Gaza als Völkermord sehen. So wie es notwendig war, die am 7. Oktober 2023 gegen Zivilisten begangenen Verbrechen als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu benennen, muss heute der Völkermord als solcher benannt werden, heißt es in einem heute in der Zeitung Libération veröffentlichten Aufruf. Die Schriftsteller und Schriftstellerinnen fordern Sanktionen gegen Israel, einen sofortigen Waffenstillstand und die Freilassung der israelischen Geiseln, wie auch die Freilassung der palästinensischen Gefangenen. 80.000 Manuskripte, 100.000 Archivalien, 1,6 Millionen Bücher, 8.900 Inkunabeln, 600.000 Grafiken, Fotografien, Münzen und Medaillen. Diese Schätze befinden sich allesamt in der Vatikanbibliothek und gehören damit dem aktuellen Papst Leo XIV. Der Chef der Bibliothek, Pater Mauro Mantovani, weiß zu berichten, dass Leo XIV. Ein Mensch sei, der Kunst und Literatur schätze. Das sagte Mantovani der katholischen Nachrichtenagentur. So habe der Papst bei seiner ersten Generalaudienz das Gemälde »Der Seemann bei Sonnenuntergang« von Vincent van Gogh erwähnt. Und so wie der eine Amerikaner, Papst Leo XIV. Kunst und Literatur zu lieben scheint, lehnt der andere, Donald Trump, sie ab. Auch heute geht der Streit zwischen dem Weißen Haus und Harvard in die nächste Runde. Verträge von 100 Millionen US-Dollar sollen Presseberichten zufolge gekündigt werden. In einem Brief an die Bundesbehörden werden diese aufgefordert zu prüfen, welche Verträge mit Harvard vorliegen und welche man stornieren könne. Der südafrikanische Schauspieler Presley Shwenyagaye, bekannt aus dem Film Tsotsi, ein Junge aus dem Ghetto, in dem er einen Autodieb spielt, ist gestorben. Seine Künstleragentur bestätigte dies. Zur Todesursache wurde nichts bekannt. Er wurde nur 40 Jahre alt.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lurwig. Vielen Dank. Der Deutsche Ärztetag in Leipzig und die Diskussion um Waffenlieferungen an Israel, das sind gleich zwei der Themen in den Informationen am Abend ab 6:10. Und das war Kultur heute mit Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.